Es geht nämlich um die Liebe. Wenn wir an die Liebe denken, wahrscheinlich denken wir zuerst mal an die romantische Liebe. Und die romantische Liebe, die gipfelt ja in der Hochzeit. Das ist ja das Besondere, dieses Fest. Und da gibt es einen Bibeltext, der da ganz besonders gern gelesen wird. Das hohe Lied der Liebe, sagen wir auch dazu, in 1. Korinther 13. Ist auch ein wunderschöner Text. Ich verstehe, warum das so gern bei Hochzeiten gelesen wird. Und jetzt waren wir neulich, es war nicht eine Hochzeit, sondern ein Seminar hier bei uns in der Gemeinde, wo dieser Text vorgekommen ist. Und Michi hat über Gaben gesprochen. Und immer im Kontext von Gaben spricht die Bibel auch darüber, wie wichtig es ist, dass wir Gaben mit Liebe einsetzen. Und deswegen auch dieser Text in 1. Korinther 13, da geht es auch, das ist so ein bisschen auch die Antwort, wie sollen wir eigentlich unsere Gaben leben? Jetzt hat Michi das vorgelesen und ich mach das auch gleich mal mit euch. Und ich bin so im Kopf einfach mal so mitgegangen und habe mich so gefragt, hey, ist das eigentlich, wie ist das eigentlich in meinem Leben? Findet das schon statt? Ich fange mal an. Die Liebe ist geduldig. Dann bin ich so im Kopf durchgegangen, bin ich geduldig? Dann denke ich an meine letzte Autofahrt, wo ich wie immer eilig hatte und der vor mir fuhr nur 95 auf der Landstraße. Da habe ich gemerkt, nein, geduldig bin ich offensichtlich nicht. Dann, die Liebe ist geduldig und freundlich. Da habe ich an eine der Nächte gedacht, wo ich nachts um 3 aufgestanden bin, um meine Kleinen zu füttern und mich um die zu kümmern, weil sie irgendwas gebraucht haben. Und habe mir überlegt, wie hat meine Frau mich in dieser Situation wohl erlebt, wenn sie gefragt hat, kannst du aufstehen? Und ich so, okay, freundlich vielleicht auch nicht. Freundlich bin ich auch nicht. Die Liebe ist nicht neidisch oder überheblich. Sorry, ich habe gemerkt, wenn ich das auf mich anwende, bin ich neidisch. Oh, es gibt so viele Dinge, die ich anderen neide, auch wenn ich wünschte, es wäre nicht so. Bin ich überheblich? Es gibt so viele Situationen, wo ich meine, dass ich es viel besser weiß als alle anderen. Bin ich stolz oder anstößig? Überall merke ich immer wieder, muss ich einen Haken dran machen. Also das habe ich nicht. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Jetzt bin ich schon über 20 Jahre mit Jesus unterwegs und versuche meine Selbstsucht am Kreuz abzugeben und wache jeden Morgen wieder auf und merke, huch, der Typ ist immer noch unglaublich selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen. Ich erinnere nur an den Autofahrer, der 95 und nicht 110 fährt. Und ich dahinter, okay, also ich lasse mich reizen, sehr leicht. Und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles. Ich kann ja manches ertragen. Hey, aber ich ertrage niemals alles. Verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Wahnsinn. Das ist eine hohe Messlatte, die Bibel uns da schreibt von einem liebevollen Verhalten. Und wenn ich mich anschaue und merke, puh, so vieles davon habe ich gar nicht oder nur so wenig. Und genau in dieser Zeit, als Michi diesen Text gelesen hatte und ich im Kopf mal so ein Check-up gemacht habe, wie ist das eigentlich bei mir? Da kam auch diese Anfrage zu der Predigt heute, Gottes Königreich und ich mit dem Schwerpunkt Liebe. Da habe ich gedacht, na toll, da bin ich ja genau der Richtige. Aber das Schöne ist, ich predige heute nicht über mich, sondern über das Wort Gottes. Und ich möchte mir mit euch anschauen, die Frage, hey, wie kann das denn gelingen? Wie kann das gelingen, dass ein Mensch so eine Liebe lebt, dass so eine Liebe in uns wirkt und wir so liebevoll miteinander umgehen können? Wie soll das gehen? Die Bibel fordert uns ja auf zu einem, ja, ich würde fast sagen an der Stelle, zu einem unmenschlichen Maß an Liebe. Das ist menschenmöglich, ist das nicht. Das ist für uns nicht erreichbar. bis hin zur Feindesliebe. Das ist ja, ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, das ist eigentlich ein Unikat in den Weltreligionen, dass die Bibel von uns Feindesliebe fordert. Es geht nicht nur darum, sie fordert nicht nur von uns, unseren Nächsten zu lieben, wie unseren Nachbarn, der vielleicht, mit dem wir uns schon lange gut verstehen, oder unsere Familienmitglieder. Nein, es geht darum, wir sollen Fremde lieben, Leute, die wir gar nicht kennen, die wir vielleicht komisch oder abstoßend finden, bis dahin, dass wir Feinde lieben sollen, die uns schaden wollen. Und ich erinnere mich an eine Situation. Ich bin in dem Jahr nach Wiedenest zur Bibelschule gekommen. Das war, da ist was passiert, was mich sehr bewegt hat. In der Türkei waren ein deutsches Missionars-Ehepaar, und am 18. April 2007 ist der Mann von den beiden, Tilman Geske hieß der, ist ermordet worden von einem jungen türkischen Mann, der dort zum Bibelstudium gekommen ist. Das Ganze ist sehr stark durch die Medien gegangen in der Türkei, aber auch in Deutschland, weil das auch ein besonders brutaler Mord war. Also andere wurden verschleppt, gefoltert und umgebracht. Und dann ist eine ganz, ganz, ich würde schon sagen, verrückte Sache passiert. Seine Frau hat wenige Tage später, nachdem das passiert ist, öffentlich im türkischen Fernsehen gesagt, dass sie den Tätern vergibt. Sie vergibt den Tätern, die ihrem Mann das angetan haben. Und wenn ich sowas höre, dann denke ich mir, wie soll denn sowas gehen? Ich kann nicht mal dem Autofahrer vor mir auf der Landstraße vergeben. Aber wie hat sie eine Liebe, die so groß ist, dass sie so etwas vergeben kann? Ich meine, mir fällt es ja leicht, Leute zu lieben, die mir was Gutes tun. Leute zu lieben, von denen ich was zurückerwarte, wo ich weiß, wenn ich jetzt freundlich bin, wenn ich jetzt gut zu denen bin, dann werde ich was davon haben. Das zahlt sich am Ende aus. Aber wie ist das, wenn wir so eine unmenschliche Liebe haben wollen, in einer Situation, wo es sich nicht auszahlt? Ich meine, was hat sie davon, so zu lieben? Und das ganz Spannende ist ja, wenn wir Menschen, wenn wir menschliche Liebe betrachten, die so zwischen Menschen stattfindet, dann ist die meiner Erfahrung nach im Normalfall immer abhängig von liebevoller Behandlung. Also sagen wir, ich liebe einen Freund und dieser Freund liebt mich zurück und das ist so angenehm, dann kann ich ihn auch wieder lieben. Spannend wird es ja immer dann, wenn irgendwie, sag ich jetzt mal, einer von beiden aufhört, zurückzulieben. Ihr könnt meine Liebe gerade ganz, ganz leicht bekommen. Ja? Ihr könntet mir zum Beispiel einfach mal 2 Tage Schlaf irgendwie verpassen. Wenn ihr das irgendwie möglich machen könntet, dann hättet ihr meine Liebe sicher. Zumindest für ein paar Stunden oder so, je nachdem, was ihr dann tut. Wenn ihr mich danach aus irgendeinem Grund beleidigen würdet, so dass es mich wirklich trifft, könnte es sein, dass meine Liebe ganz, ganz schnell wieder erkaltet ist. Ganz, ganz schnell wieder weg ist. Also es ist sehr davon abhängig, was so im Miteinander passiert. Nur ein paar beleidigende Worte und schon könnte es wieder vorbei sein mit dieser Liebe, die so auf Dankbarkeit auf eurem Verhalten gegenüber basiert. Ein Freund und ich, wir haben irgendwann mal gesagt, wir spielen mal zusammen Tennis. Er spielt schon seit längerer Zeit im Verein. Und ich habe irgendwann als Teenager auch mal einen Tennisschläger in der Hand gehabt und eine Tennisunterrichtsstunde gehabt. Und dann habe ich gedacht, ach komm, das wäre doch cool, wir machen das nochmal. Und wir haben zusammen gespielt und für mich war es anstrengend, für ihn, glaube nicht so. Er hat immer Bälle zu mir rüber gespielt und zurück von mir kam manchmal auch ein Ball, der auch gelegentlich sein Feld getroffen hat. Die meiste Zeit war ich dann eher damit beschäftigt, Bälle wieder einzusammeln. Und ihr könnt euch vorstellen, das war tatsächlich das letzte Mal, dass wir zusammen Tennis gespielt haben, weil wir gemerkt haben, es macht jetzt nicht so viel Spaß für ihn, für mich auch nicht so, weil es, da kommt einfach kein Ballwechsel zustande, wenn ich einfach keine Ahnung von Tennis habe. Und er hätte gerne einen Partner, mit dem er so einen Ballwechsel machen kann. Ja, er spielt einen Ball zurück und dann geht es immer so, es sieht ja immer so cool aus. Ne? Aber bei mir landeten die Bälle irgendwo und die kamen nicht zurück. Und ich glaube, wenn wir an menschliche Liebe denken, die ist so ein bisschen wie Tennis. Also, wenn nichts zurückkommt, dann wird es auf Dauer etwas schwierig, die Motivation aufrechterhalten. Die Freude am Spiel, die geht dann verloren. Also, wenn ich einen schönen Ball rüberspiele und jemandem was Gutes tue, aber stattdessen, anstatt Zuneigung, bekomme ich vielleicht irgendwas Enttäuschendes. Ich kriege einen Rüffel, derjenige ist unfreundlich zu mir, derjenige ist genervt, er hat keine Lust jetzt, oder er gibt mir vielleicht nicht das, was ich mir erhofft habe. Wenn das zurückkommt, dann ist meine Motivation zu lieben, die, zumindest erstmal wird die so ein bisschen behindert. Und wenn das immer und immer wieder passiert, habe ich irgendwann keine Lust mehr. Wie soll ich da noch lieben? Wir werden verletzt oder jemand hat keine Geduld mehr mit uns, ist genervt von mir. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Angst vor dem Moment, wenn meine Kinder so alt sind, dass sie mich ganz bewusst verletzen können. Das können sie jetzt noch nicht, sie kosten Kraft. Nachts aufstehen ist anstrengend, aber wenn der Moment kommt, spätestens wenn sie dann mal Teenager sind, wo sie mir sagen, wie unglaublich peinlich ich bin oder dass sie mich hassen oder weil ich ihnen von ihnen verlangt habe, dass sie am Abend ihre Zähne putzen oder ihr Zimmer aufräumen oder was auch immer. Ich glaube, das wird hart für mich werden. Natürlich wird es die Momente geben, wo ich darüber lachen kann, so wie wir jetzt gerade. Und dann wird es aber auch die Momente geben, wo ich darüber weinen möchte, weil ich wirklich gerne ihre Liebe hätte und sie eigentlich so dringend brauche, dass sie mich zurücklieben. Wenn ich sie 13 Jahre lang jeden Tag alles dafür tue, dass sie alles haben und sie dann irgendwann mir sagen, ist mir alles egal, geh weg, du bist doof, lass mich in Ruhe. Aber ich weiß auch, einfach um das Bild vollständig zu machen, dass ich auch meinen Kindern nicht die Liebe geben werde an jedem Tag, die sie verdient haben. Auch ich werde sie enttäuschen. Auch ich werde nicht immer die Geduld haben, die sie verdient haben. Das heißt, auch ich werde ihnen nicht immer die Liebe geben, die sie bräuchten. Was sagt dann Gott zu mir, wenn meine Kinder irgendwann mal so gemein sein werden? Wird er dann sagen, oh Mann, das hast du echt nicht verdient. Dann such dir am besten neue Kinder. Vielleicht gibt es ja irgendwo Kinder, die ein bisschen freundlicher sind. Ein bisschen netter? Nein, das sagt er nicht. Er wird sagen, Marc, liebe deine Kinder, weil ich dich zuerst geliebt habe. Und an der Stelle würde ich gerne einen Bibeltext mit euch vorlesen, über den ich an der Stelle so, so unglaublich bewegend finde und wichtig und lehrreich. Der steht im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Abvers 7. Da heißt es: Liebe Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat. Damit wir durch ihn das ewige Leben haben, und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Liebe Freunde, weil Gott uns so sehr geliebt hat, sollen wir auch einander lieben. Niemand hat Gott je gesehen. Aber wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns und seine Liebe kommt in uns zur Vollendung. Wir erkennen, dass wir in ihm leben und er in uns,
weil er uns seinen Geist gegeben hat. Außerdem haben wir mit eigenen Augen gesehen und können bezeugen, dass der Vater seinen Sohn als Retter der Welt gesandt hat. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er bleibt in Gott. Wir haben erkannt, wie sehr Gott in uns liebt und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Und wenn wir in Gott leben, dann kommt seine Liebe in uns zum Ziel und wir können dem Tag des Gerichts mit Zuversicht entgegensehen. Denn wir leben in dieser Welt, in derselben Gemeinschaft wie Gott mit Christus. Und unsere Liebe kennt keine Angst, weil die vollkommene Liebe alle Angst vertreibt. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Und das zeigt, dass seine Liebe in uns noch nicht vollkommen ist. Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Soweit mal. Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Deswegen die große Frage ist, woher bekommen wir so eine unmenschliche Liebe? Einzig und allein von Gott selbst, der diese übernatürliche Kraft der Liebe hat. Er überschüttet mich mit Liebe, damit ich jemand anderen lieben kann. Das Ding ist, in der Beziehung von uns zu Gott ist es kein Ping-Pong-Spiel, wie ich das vielleicht mit meinem Freund Jan hatte, als wir auf dem Tennisplatz standen und meine Bälle nicht zurückkamen und unser Spiel dann erstmal unterbrochen war. Das ist viel mehr so, wie wenn man, ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Tennistrainerstunde hattet, die haben dann immer so riesen Körbe voll mit Bällen und die spielen dann einen Ball nach dem anderen dir so langsam rüber und dieser riesige Korb, der ist so groß, dass der erstmal nicht leer geht. Und Gott hat so viel Liebe, dass er uns immer wieder seine Liebe schenkt, auch wenn von uns nichts zurückkommt. In der Bibel heißt es in Römer 5, Vers 8, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Kurze Zeit später sagt Paulus, sogar als wir noch seine Feinde waren. Gott hat dich geliebt, als du sein Feind warst. Und obwohl du ihn verletzt mit deiner Ablehnung, obwohl du ihm wehtust, damit, dass du seine Worte komplett in den Wind schlägst, immer wieder und machst, was du denkst, was viel besser ist als das, was er Gutes für dich hat. Und diese Liebe, die ist unglaublich groß. Ich lese dazu noch eine Stelle aus Römer 8, 38 und 39. Da heißt es, ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und wären wir hoch über dem Himmel oder befänden uns in den Tiefen des Ozeans, nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Nichts und niemand kann dich von dieser Liebe trennen. Wenn du dein Leben Jesus gibst, dann bekommst du diese Liebe, von der dich nichts und niemand trennen kann. Und das, was ich an dieser Stelle so wichtig finde, auch du selbst nicht. Auch deine Sünde, die du gestern getan hast, auch deine Sünde, die du heute tust und deine Sünde, die du morgen tust, die werden dich nicht von seiner Liebe trennen. Das heißt, er wird weiter, bedingungslos wird er dich lieben. Und so eine Liebe, wenn ich die kenne, wenn ich so eine Liebe verinnerliche, die verändert mich von innen. Und es ist so wichtig für uns, wenn wir irgendwie in unserem Leben anfangen wollen, andere Menschen zu lieben, dass wir immer zu dieser Liebe zuerst zurückkehren. Stellt euch mal vor, ein Kind geht mit seinem Vater spazieren und dieses Kind weiß im Kopf, ja, ich bin von meinem Papa geliebt. Das
Das hat er schon oft gesagt. Irgendwann, und er ist ja sowieso mein Papa, der kümmert sich gut um mich, der liebt mich. Das weiß der so im Herzen, ohne dass er da jetzt aktuell drüber nachdenkt. Aber auf einmal dreht sich der Vater zu dem Kind um, hebt das Kind hoch, nimmt es in den Arm und sagt dem Kind: Du, mein Sohn, ich liebe dich unglaublich. Ich würde alles dafür tun, ich würde sogar für dich sterben, nur damit du alles hast, was du zum Leben brauchst, damit es dir gut geht. Ich bin bereit, alles aufzugeben. Dieses Kind fängt an zu weinen vor Rührung. Es ist bewegt von dieser Liebe des Vaters. Warum? Warum fängt er jetzt an zu weinen? Das ist ja keine neue Info. Der wusste ja vorher schon, sein Papa liebt ihn. Aber er hat diese Liebe greifbar vor Augen. Er erlebt diese Liebe, wenn der Vater ihn in den Arm nimmt. Und das brauchen wir, wenn wir leben wollen, lieben wollen, dass wir diese Liebe von Gott uns immer wieder so vor Augen führen, dass sie greifbar, spürbar ist. Und in 1. Johannes 4, ich habe den Text ja schon gelesen, in dem Vers 7, da heißt es: Liebe Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Also, wenn ihr Menschen lieben wollt mit einer übernatürlichen Liebe, dann braucht ihr die Liebe von Gott dafür in eurem Herzen. Das heißt, bleiben wir mal bei meinem Tennisbild. Sagen wir mal, ich hätte jetzt dieses Tennisspiel und da kommt nichts zurück von meinem Gegenspieler. Der liebt mich nicht, obwohl ich es immer und immer wieder versucht habe. Dann habt ihr Gott an eurer Seite wie den Trainer mit dem riesengroßen Korb voller Bälle, der euch immer wieder, wenn nichts zurückkommt, Liebe ins Spiel bringt. Der euch den Ball der Liebe zuspielt, sodass ihr, obwohl ihr keinen Ball zurückbekommen habt, wieder lieben könnt. Ihr könnt wieder Liebe geben. In Vers 19 heißt es: Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Also wir müssen uns das wirklich so vorstellen. Die Quelle von der Liebe ist Gott. Und das ist ein Geheimnis, das haben so viele Menschen nicht verstanden. Sie leben nur von der Liebe, die sie zurückbekommen. Und die ist so begrenzt. Wir Menschen, wir haben so schnell endet unsere Fähigkeit, zurückzulieben. Aber Gott steht da mit einem Korb voller unendlicher Liebe und gibt uns immer die Liebe, die uns andere Menschen vielleicht nicht geben. Er hat sie uns schon längst gegeben. Menschen können enttäuschen. Sogar Christen können sehr, sehr enttäuschen. Aber Christus nie. Christus enttäuscht nie. Das Verrückte ist ja, dass viele von uns das nicht glauben können. Viele von uns haben das, da ist das noch nicht so tief in unserem Herzen, dass uns das wirklich befähigt zu lieben. Und es gibt da ein Problem, dass wir das oft noch überhaupt nicht verstanden haben, was es heißt, ein Christ zu sein. Was es heißt, mit überhaupt an Jesus zu glauben. Und es gibt zwei Arten von Menschen, die sich als Christen bezeichnen. Es gibt die einen, ich sage jetzt einfach mal, die wirklich verstanden haben, was ein Christ ist. Und die anderen, für die das nur eine Religion ist und eine Befolgung von moralischen Regeln und Gesetzen. Und einen wahren Christ erkennst du daran, dass er durchs Leben geht und sagt: Was ist das denn für ein unglaubliches Geschenk, dass Gott mich liebt? Wie kann das denn überhaupt wahr sein? Was ist das denn für ein Geschenk? Wie habe ich das denn verdient? Weil er weiß, dass er Gott alles verdankt und ganz stark in Gottes Schuld steht. Wisst ihr, das müssen wir verstehen. Wir haben nicht verdient, dass uns irgendjemand liebt. Wir haben auch nicht verdient, dass Gott uns liebt. Wir haben ein Leben, das so viel besser ist als das, was wir verdient haben. Gottes Gnade ist nicht fair. Gottes Liebe ist nicht fair. Wir Menschen, durch unsere Sünde, durch all unsere Schuld, hätten wir etwas anderes verdient. Wir hätten die Strafe verdient. Aber Gottes
unfaire, unendlich große und bedingungslose Liebe ist ein Geschenk, das wir trotzdem bekommen haben. Nicht, weil wir es uns verdient haben, nicht, weil wir so viel dafür getan hätten, sondern weil Gott so unglaublich gnädig ist, weil seine Liebe zu uns, er kann gar nicht anders, als uns trotzdem zu lieben, obwohl wir es nicht verdient haben. Die religiöse Person, der nur nach Gesetzen und Regeln und Druck lebt, der strengt sich vielleicht für Gott an, er verbietet sich alle möglichen Freuden, der geht zum Bibelstudium und rackert sich für Gott ab. Er versucht es irgendwie zu erreichen, dass Gott ihm etwas schuldet. Er denkt sich, hey, ich mache doch so viel für Gott und dann kann er mir doch wenigstens ein gutes Leben dafür geben. Oder dann kriege ich doch hoffentlich die Liebe von ihm zurück. Aber jemand, der Jesus verstanden hat, der verstanden hat, was es heißt, ein Christ zu sein, der weiß, oh, ich bin in unglaublich tiefer Schuld bei Gott. Ich habe unglaublich tiefe Schulden bei Gott. Und der dann verwundert durchs Leben geht, ja was, und Gott liebt mich. Gott ist begeistert von mir, obwohl ich es eigentlich wirklich nicht verdient habe. So viel Gutes widerfährt mir jeden Tag, obwohl ich es nicht verdient hätte. Die religiöse Person ist vielleicht nicht begeistert. Stellt euch mal vor, ihr geht zur Arbeit und ihr bekommt einen Scheck. Oder bekommt euer Gehalt ausgezahlt, wie auch immer. Und ihr geht ja auch nicht zu eurem Chef hin und sagt, oh Chef, das ist ja unglaublich. Du hast mir diesen Monat wieder mein Gehalt bezahlt. Das ist ja der Wahnsinn. Das hätte ich ja kaum erwartet. Wie habe ich das nur verdient? Nein, es wäre eher andersrum, wenn das Gehalt nicht kommt, geht ihr zu eurem Chef und sagt, hey, jetzt habe ich, hier, du kannst meinen Stundenzettel anschauen, ich habe das verdient. Ich bekomme was für meine Arbeitszeit. Und das hätte ich jetzt gerne noch. Dafür habe ich gearbeitet. Vielleicht nicht immer gerne, aber ich habe es halt gemacht und will jetzt was dafür. Und das ist das absolute Missverständnis, wie wir mit Gott leben können. Dass wir denken, wir müssen irgendwas für ihn tun. Erstens, wir müssen nicht, weil alle unsere Schuld ist schon bezahlt. Und zweitens, wir denken, dann haben wir irgendwas von ihm verdient. Nein, haben wir nicht. Alles, was wir bekommen, ist reine Gnade. Alles Gute in deinem Leben, das du bekommst, ist reine Gnade. Du hast es nicht verdient. Deswegen, wenn was Blödes in deinem Leben passiert und daran kannst du schnell erkennen, das ist so wie so ein Lackmustest, ob du religiös oder als wahrer Christ unterwegs bist. Wenn du als religiöser Mensch unterwegs bist, dann wirst du dich irgendwann fragen, es kommt ein Schicksalsschlag in dein Leben und du wirst dir denken, was soll denn das eigentlich alles jetzt? Das Ganze mit dem Gott, jetzt habe ich doch so viel gemacht. Ich habe mich doch immer so reingehängt. Jahrelang mache ich hier diesen Dienst in der Gemeinde und was hat's mir gebracht? Am Schluss muss ich trotzdem dies oder jenes erleiden. Gott schuldet mir doch mehr. Und die Folge ist, wir werden bitter. Ich habe die Gnade nicht verstanden. Und ein Christ läuft der das verstanden hat, was es heißt, von Gott geliebt zu werden, der läuft durchs Leben und sagt, okay, das ist nicht gut gelaufen. Okay, das in meinem Leben ist kaputt gegangen. Diese Beziehung ist vor die Hunde gegangen. Das ist nicht cool. Aber wie groß ist doch Gottes Liebe zu mir, dass er weiterhin so unendlich gnädig mit mir ist, dass er mich so sehr liebt. Alles ist Gnade, nur Gnade. Und je mehr Gottes Liebe und seine Gnade so ein tiefes Feuer in unseren Herzen werden, desto mehr verändert sich unsere Haltung. Gott schuldet dir kein gutes Leben. Er schuldet dir nicht, dass die Welt dich liebt. Wie gesagt, wir hätten ein viel schlechteres Leben verdient. Charles Wesley, der hat dieses Lied, diese Hymne geschrieben, Amazing Love. Ich habe euch die erste Strophe mal auf Deutsch übersetzt und er sagt, kann es wahr sein, dass ich durch des Retters Blut so viel profitiere? Er starb für mich, obwohl ich es bin, der ihm Schmerzen verursacht. Für mich, der ich ihn mit meiner Schuld in den Tod getrieben habe? Was für eine wundervolle Liebe. Wie kann denn sowas sein, dass du, mein Gott, für mich gestorben bist? Wenn dein Herz diese Wahrheit ganz tief verinnerlicht, dann wirst du erfüllt sein von Liebe. Aber wenn dein Herz voller Religion ist, voller der Angst, ob ihr genug für Gott gemacht habt oder ob er dann dir auch genug zurückgibt, wenn du genug für ihn tust, dann ist da kein Platz für diese Dankbarkeit und für diese unglaublich große Liebe. Der Religiöse ist erfüllt mit Angst darüber, ob das reicht, was er getan hat. Ob Gott ihn vielleicht noch mehr abverlangt. Und in diesen Versen, in 1. Johannes 4, Vers 17 und 18, da steht dann: Und unsere Liebe kennt keine Angst, weil die vollkommene Liebe alle Angst vertreibt. Wenn du Angst davor hast, wie Gott dich behandeln wird, wenn du Angst davor hast, ob du schon genug für Gott getan hast, wenn du Angst davor hast, was Gott vielleicht als nächstes von dir verlangen könnte, dann hast du seine Liebe überhaupt nicht verstanden. Dann hast du den Kern des Glaubens an Jesus nicht verstanden. Und wenn es dir schwerfällt zu lieben, dann vermutlich, weil du denkst, du hättest etwas Besseres verdient. Du hättest es verdient, mehr Glück zu bekommen, dass dein Partner dich mehr liebt und sich nicht so viel um sich selber dreht. Dann hast du nicht verstanden, dass du eigentlich gar nichts davon verdient hast. Gnade ist unfair. Gnade ist unverdient. Der Clou ist aber, dass diese Gnade trotzdem unendlich groß ist. Gott überschüttet jeden von uns, die wir an ihn glauben, mit seiner Gnade. Unverdient. Und unendlich viel. Das ist die Kernbotschaft von allem, warum wir hier sind. Und wenn die Angst und der Druck aus meinem Herzen weichen, dann ist da Platz für Liebe. Wenn du einem Menschen begegnest, einem Fremden, und du hast Angst, der könnte dir was wegnehmen, dann denkst du, du hast mehr verdient, du brauchst mehr, anstatt darauf fokussiert zu sein, wie unglaublich groß Gottes Liebe schon längst für dich ist. Wenn dein Herz erfüllt ist davon, wie bombastisch genial es ist, dass Gott dich so sehr liebt und beschenkt, dann fällt es uns auf einmal viel leichter, auch andere Menschen mit dieser Liebe zu lieben und ihnen zu geben, was auch immer sie brauchen. Weil Gottes Liebe uns verändert von innen. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir so sehr dafür, was du am Kreuz für uns getan hast, als wir noch deine Feinde waren. Als wir noch überhaupt nicht auf die Idee kamen, dir zu vertrauen, da hast du schon gesagt, ich tue alles für ihn, ich tue alles für sie. Segne uns jeden Tag mit dieser Liebe. Segne uns mit diesem Wissen, dass deine Liebe so groß und so tief ist. Ich danke dir, Jesus, dass nur du, nur deine übernatürliche Liebe uns befähigt, zu lieben an Stellen und an Orten, wo wir niemals fähig wären zu lieben. Menschen zu lieben, die uns keine Liebe zurückgeben. Menschen zu lieben, die sogar böse mit uns meinen. So wie du, der uns liebt, obwohl wir es so böse mit dir gemeint haben. Und immer wieder dir Böses tun durch unsere Schuld. Jesus, danke für deine Liebe. Danke, dass deine Liebe so groß war, dass du sogar für uns ans Kreuz gegangen bist. Amen.